Deutschlandfunk. Der Tag.
Fassungslose Pariser singen ein Ave Maria für Notre Dame. Menschen, die sich da alles in allem zu Zehntausenden auf den Straßen versammelt haben, geweint haben, gebetet oder eben einfach nur wortlos auf die brennende Kathedrale geschaut haben. Besonders entsetzt, als dann tatsächlich der hintere kleine Spitzturm eingestürzt ist. Das waren sicherlich die bewegendsten Bilder. Ja, muss man sagen, da stößt vielleicht das Format Audio gerade so ein bisschen an seine Grenzen. Da eben dieser dunkle Rauch rundherum um die fast 1000 Jahre alte Kirche, dieses Weltkulturerbe, das da stundenlang gebrannt hat. Inzwischen gab es die Entwarnung, das Feuer ist gelöscht und die Kirche tatsächlich nicht so schwer zerstört, wie man zu Beginn noch befürchtet hatte, wenn man eben diese Bilder gesehen hat. Und es gibt einen Präsidenten, der sofort alles stehen und liegen gelassen hat und dann vor allem versucht hat, direkt Zuversicht zu verbreiten, indem er eben sagt, dass Notre Dame wieder aufgebaut werden soll, weil es die Franzosen erwarten, so sagt er, weil es das sei, was unsere Geschichte verdiene.
Nous rebâtirons Notre Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite.
Warum das so ist, warum Notre Dame so wichtig ist für Paris, für Frankreich und auch für Europa, darüber rede ich gleich mit einem Kollegen, der diese Katastrophe in Paris für uns verfolgt hat und, ja, so viel sei verraten, kein Auge zugemacht hat heute Nacht. Und auch das zweite Thema heute ist alles andere als leichte Kost. Es geht um selbstbestimmtes Sterben, um Sterbehilfe. Grundsatzfragen zu dem Thema, die werden gerade 2 Tage lang in Karlsruhe verhandelt. Und das wiederum macht das Bundesverfassungsgericht auch nur, wenn es eben um richtig wichtige Entscheidungen geht. Der Tag am 16. April 2019 mit Sarah Zerback. Bonjour, trotz allem.
Hallo, ich grüße Sie. Jürgen König in Paris.
Ja, hallo Jürgen König in Paris. Sarah Zerback hier in Köln. Grüß dich, Jürgen.
Hallo Sarah, sei mir gegrüßt.
Ja, sei zurückgegrüßt vor allem. Mensch, Jürgen, hast du noch eine Mütze voll Schlaf bekommen? Die Nacht war doch
nicht
eher
wirklich.
Kurz.
Warte mal. Die war sehr kurz, so von 1 bis, weiß nicht, 3:30 vielleicht. Warte mal, lass mich mal eben das Telefon ausmachen.
Mach mal ganz in Ruhe.
Damit wir nicht gestört werden. So, jetzt kann uns niemand hier finden.
Wunderbar. Dann können wir uns ganz auf unser Gespräch konzentrieren. Und also ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist. Also du bist ja ganz nah dran. Hast du da den ersten Schock jetzt schon verdauen können?
Na, sagen wir mal so, ich habe mich das auch gefragt oder andersrum. Ich saß ja gestern hier vor dem Fernseher, als das passierte, weil ich eigentlich auf Präsident Macron eingerichtet war, der ja um 20 Uhr seine Erklärung abgeben wollte, was er nun nach dem Debat national nun für Maßnahmen treffen wollte. Und dann kam zunächst wie beiläufig diese Notre-Dame-Geschichte dazwischen. Und ich gebe zu, ich habe das erst nicht wirklich ernst genommen. Dachte mir, naja, das ist ein kleines Feuer, irgendetwas brennt. Das ist ungewöhnlich, aber gut, das passieren ja seltsame Dinge im Leben. Also so.
Aber es darf nicht sein, was nicht sein darf, ne? Oder es kann nicht
genau
sein, was
so
nicht sein
darf. Genau. Ganz genau so ist es. Und ich habe dann, natürlich war dann sehr schnell klar, dass das alles andere als eine kleine Sache ist. Aber dieses Ungläubige irgendwie blieb bei mir schon da. Also das ist, dass man, als ob ich habe mich dann selber, ich habe dann live berichtet und so weiter und mich zwischendurch auch immer mal gefragt, warum denkst du das, dass das nicht sein kann? Und kam darauf, dass ich irgendwie fand, dieses Gebäude kann gar nicht abbrennen. Das gibt es seit Jahrhunderten. Das ist so, als ob es immer da war. Und das kennt jeder auf der Welt. Mhm. Jeder. Und das kann nicht abbrennen. Es kann nicht sein. Mhm. Und ich war dann auf der Straße hier auch unterwegs und bin dann in ein Bistro zum Beispiel gegangen. Da lief auch der Fernseher. Da haben alle nichts gesagt. Kein Wort. Das fand ich total eigenartig. Also, aber jetzt will ich gar nicht so viel schwatzen. Du wolltest ja Fragen stellen.
Nee, tust du nicht. Ich höre dir gerne zu. Ich frage mich da, ich meine, du bist ja jetzt auch schon eine Weile Korrespondent in Paris. Wann warst du denn das letzte Mal da?
In Notre Dame?
Ja.
Also sagen wir mal so, ich habe in den 90er Jahren in Paris gelebt und zwar in unmittelbarer Nähe von Notre Dame. Damals war ich praktisch täglich in der Kathedrale,
ja.
Weil ich einfach auf dem Nachhauseweg kam ich immer dort vorbei. Und damals war es auch noch nicht gab es noch nicht das Terrorzeitalter sozusagen. Man konnte einfach ganz normal in die Kirche rein und wieder rausgehen, musste nicht Schlange stehen, keine Sicherheitskontrollen, gar nichts. Es war sozusagen eine ganz normale Kirche, aber es war eben Notre Dame. Und ich war damals auch, weiß ich nicht, ja, irgendwie total, nicht stolz, aber es war so schön, dass das zu meinem ganz normalen Leben gehörte, immer abends oder manchmal auch sonntagmorgens in diese Kathedrale zu gehen. Manchmal bin ich auch obwohl ich nicht katholisch, sondern evangelisch bin, bin ich bei der Messe sitzen geblieben, habe das alles dann miterlebt. So, also insofern hatte ich oder habe ich grundsätzlich ein ja doch fast inniges Verhältnis zu Notre Dame. Inzwischen wohne ich nicht mehr dort in der Nähe, insofern haben auch die Besuche etwas nachgelassen. Aber sagen wir mal, am Wochenende, also das letzte Mal, weiß nicht, ich glaube vor 2 Wochen war ich am Wochenende da, bin allerdings nicht reingegangen, weil es jetzt immer mindestens 30, 40 Minuten dauert. Und das hat eben nicht mehr diese Leichtigkeit des ich gehe mal eben, sondern es ist immer was anderes.
Jetzt du als nicht gebürtiger Pariser, auch du beschreibst jetzt dieses innige Verhältnis, du hast es gerade genannt, und einfach dieser Schock dann derjenigen, die dort aufgewachsen sind, dort schon ihr Lebtag leben. Wie würdest du es beschreiben? Was bedeutet Notre Dame für Paris, für die Pariser?
Also sagen wir mal so, es gibt in jeder Pariser Familiengeschichte die Episode von 1944, als die Stadt befreit wurde, die Zeit der deutschen Besatzung war zu Ende. Und wann immer man irgendwo, weiß ich nicht, mit Leuten zusammensitzt beim Essen oder so, es muss schon etwas längeres Gespräch sein, kommt irgendwann die Geschichte, wo die Glocken von Notre Dame läuteten, zum Zeichen der Befreiung. Und immer kommt dann der Satz, das werde ich nie vergessen, das haben wir nie vergessen. Damals hat Vater, Großvater, Urgroßvater, je nachdem wie es ist. Also dieser Klang der Glocken ist wirklich in die Geschichte der Pariser eingegraben, die Geschichte dieser Stadt. Und insofern ist das, ja, das ist ein heiliger Ort auch und natürlich für die Katholiken sowieso. Aber ich glaube auch für alle Pariser, auch, ich glaube, Gäste empfinden das fast auch so. Für mich war es immer auch so etwas wie ein, wie soll ich sagen, wie ein Zufluchtsort. Auch nicht zuletzt, auch wenn man, weiß ich nicht, Paris ist sehr laut, sehr hektisch. Und man geht bei Notre Dame rein und geht nur, weiß nicht, 20, 30 Meter. Man kann sich immer in irgendeine Reihe setzen und da ist es still. Auch das hat sich geändert, weil die Reisegruppen unglaublich zahlreich geworden sind. Aber trotzdem, ein Grundmaß an Stille ist noch da. Mhm. Also es hat was ganz persönlich Vertrautes und das erlebt, glaube ich, jeder, der da auch nur das allererste Mal hineinkommt. Auch unsere Kinder zum Beispiel, mit denen waren wir früher auch unter anderem in Notre Dame. Und das war natürlich immer auch so ein bisschen, ach, jetzt Kirche und langweilig und so, wie das so geht. Aber gestern rief mich meine Tochter auch an und sagte, sag mal, das mit Notre Dame ist ja unglaublich und fassungslos. Und da merkte ich wiederum an der Redaktion, dass sie das auch im Inneren bewegte. Und sie ist nicht gläubig und gar nichts und hat auch mit Notre Dame nicht wirklich was am Hut. Aber dennoch, irgendwie scheint es eben doch was mit Notre Dame am Hut zu haben. Was es ist, weiß ich nicht.
Aber es ist eben mehr so als eine Kirche, ne? So kann man es so wahrscheinlich sagen. Ja. Und dann noch eine Kathedrale zumal so voll, nicht nur mit Geschichte, sondern eben ja auch mit Kunst, unschätzbaren Gütern. Der Dornenkranz, von dem war jetzt viel die Rede, der konnte ja zumindest gerettet werden. Das wäre wohl, so haben es ja viele beschrieben, wohl der größte Verlust gewesen. Aber davon mal abgesehen.
Das ist eines der zentralen Reliquien der katholischen Kirche.
Ja, genau. Also
nicht nur Frankreich, sondern der Weltkirche.
Und kann man denn die Schäden, die entstanden sind, überhaupt schon absehen?
Nein, nicht wirklich. Also es heißt, der Kirchenschatz sei gerettet worden. Vollständig. Es heißt, einzelne Kunstwerke, das sind vor allen Dingen kleinere Gemälde, seien gerettet worden. Man muss sich das so vorstellen, dass als der Brand entdeckt wurde, sind Feuerwehrleute sofort, weil sie merkten, noch haben wir Zeit, schon mit Sauerstoffmasken, aber trotzdem einfach vergleichsweise schnell noch reingegangen und haben irgendwie alles gegriffen, was da zu greifen war. Die großen Gemälde zum Beispiel, die sind natürlich da geblieben, weil die gar nicht transportabel sind. Sie sind aber nicht zerstört worden. Sie sind nur durch den Rauch, durch die Rauchentwicklung schwer beeinträchtigt worden. Es ist eben gerade, man werde das jetzt alles, erstmal wird die ganze Statik überprüft, aber dann spätestens morgen sollen die Gemälde abgenommen und in Louvre gebracht werden. Da werden sie dann restauriert. Also es ist vergleichsweise noch glimpflich abgelaufen, obwohl ich zögere, dieses Wort zu nehmen, denn auch wenn Notre Dame von außen aussieht, nicht als wäre gar nichts, aber der Vierungsturm fehlt, also die Silhouette ist beschädigt.
Ja, der ist eingestürzt. Ne?
Der ist eingestürzt, auch das ist so ein ikonenhaftes Bild gewesen und es läuft auch noch jetzt in den ganzen Informationskanälen im Fernsehen hoch und runter, dieses Bild. Es erinnert mich natürlich an die Twin Towers 2001 in New York, also diese einstürzenden Häuser, die auch tagelang immer wieder zu sehen war und die man auch nicht mehr aus dem Kopf kriegt, diese Bilder.
Oh ja, da sprichst du aber ein ganz schwieriges Thema an. Ne? Das hat ja YouTube bzw. YouTubes Algorithmen wohl auch an den 11. September erinnert. Mhm. Da gab es ja in dem Livestream wohl einen Hinweis darauf, auf die Anschläge vom 11. September. Und da haben ziemlich viele erstmal, es ist ja ganz anders geworden, ne? diesen Vergleich da zu ziehen. Weil da deutet ja nichts drauf hin, ne? Dass es irgendwie ein terroristisches Motiv gab.
Überhaupt nicht.
Und auch also ein Brandanschlag. Bisher, ne?
Nein, gar nicht. Auch keine Brandstiftung. Mhm. Also die Staatsanwaltschaft betont es und immer wieder, sie gehen von einem Unglücksfall auch. Auch keine, nicht mal Fahrlässigkeit durch irgendeinen Handwerker oder ein Unternehmen oder so etwas. Nein, es ist halt passiert. Wie genau, weiß man noch nicht. Man rechnet auch schon damit, dass man es gar nicht herausbekommen wird.
Okay, aber hängt das zusammen halt mit den Renovierungsarbeiten? Oder?
Also ich meine, das, ne? Davon muss ja, man okay. ausgehen, davon muss man ausgehen. Aber das Gebäude ist halt 850 Jahre alt in seinen ältesten Teilen. Und das Thema Brandschutz ist ein schwieriges. Es gibt keine einheitlichen Vorschriften für den Brandschutz. Das heißt, alle Brandschutzmaßnahmen werden bei historischen Gebäuden für jeden Einzelfall speziell festgelegt. Gefahren bleiben immer in diesen jahrhundertealten Gebäuden. Es ist auch, ich habe zum Beispiel versucht herauszubekommen heute, ob es Sprenkleranlagen gibt in Notre Dame. Das wäre das Naheliegendste, gerade in dieser hölzernen Decke mit diesen berühmten Eichen aus dem 13. Jahrhundert. Aber es ist unmöglich, da irgendwo anzurufen. Es gibt keine Pressestelle von Notre Dame. Mhm. Das hat auch was mit diesen komischen Verhältnissen Kirche-Staat zu tun. Notre Dame ist ja Eigentum des Staates. Also muss man eigentlich im Kulturministerium anrufen. Die fühlen sich aber nicht zuständig, nicht wirklich zuständig und so weiter. Also es ist alles schwierig, insofern da auch Aussagen zu machen, die irgendwie journalistisch tragfähig sind.
Ja, dann ruf doch mal Donald Trump an. Der hat da ja ganz schlaue Hinweise.
Das stimmt.
Ja. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, der hat ja direkt oberschlaue Tipps gegeben, dass man da mal, dass die Rettungskräfte mal schnell Löschflugzeuge einsetzen könnten. Aber das ging einfach nicht. Ne? Das ist, hätte die Kirche komplett zerstört oder wie?
Absolut. Ja. Genau, das ist der Punkt. Also das war wirklich völliger Blödsinn. Oder zeugt von einer vollkommen Ahnungslosigkeit, so muss man sagen. Also hier die Pariser Feuerwehr ist da deutlich gescheiter und wusste genau, dass so wie man aus der Luft löscht, zerschlägt das alles, was man ja retten will.
Wie würdest du denn deren Einsatz beschreiben? Du hast gesagt, die waren ganz schnell drin, haben da auch die Kunstschätze eben versucht zu retten. Wie wird deren Arbeit da bisher so zwischenbilanziert?
Also grundsätzlich haben die Sapeur-Pompier, wie sie heißen, die Feuerwehrleute in ganz Frankreich ein sehr, sehr hohes Ansehen. Und man muss, also es gab natürlich Kritik, nicht zuletzt auch mit der Frage, warum geht man nicht aus der Luft gegen das Feuer vor? Oder warum passiert, man hatte fast eine halbe oder noch länger, Stunde lang den Eindruck, es passiert irgendwie gar nichts. Mhm. Und das stimmte aber nicht. Man muss fairerweise anerkennen, Notre Dame liegt auf einer Insel, der Seine, ist nur durch Brücken zugänglich. Es gibt eine Feuerwehrwache nicht in unmittelbarer Nähe, sondern die Fahrzeuge brauchen eine Zeit. Das kann man grundsätzlich kritisieren. Warum steht da nicht gleich so eine Art Betriebsfeuerwehr direkt neben der Kathedrale? Das ist aber nicht der Fall bei keiner Kirche hier in Paris. So, also das dauerte schon eine Zeit, bis die alle da waren. Dazu war der Zeitpunkt um 18.50 Uhr am Montagabend wurde das entdeckt, mitten in der Innenstadt, Hauptverkehrszeit. Da kommt man nicht mal mit dem Fahrrad schnell hin, geschweige denn mit so einem großen Löschfahrzeug.
Bitte machen Sie die Rettungsgasse frei.
Sowas ganz genau. Und natürlich fahren alle hier kreuz und quer auf die Kreuzungen rauf, wo man auch nicht einfach irgendwie als Polizist die einen stoppen, die anderen durchwinken kann. So, also das alles zugrunde gelegt, muss man sagen, war die Feuerwehr vergleichsweise schnell da und hat dann glaube ich, wirklich sehr geschickt agiert und hat gleich versucht, oder nicht versucht, sondern es ja auch geschafft, die Haupttürme zu sichern, also zu kühlen, zu schauen, dass das Feuer nicht vom Dachstuhl auf die Haupttürme übergreift, auch nicht die Konstruktion an sich angreift. Und das ist ja gelungen und das empfinde ich dann doch wieder als Wunder, dass irgendwie... Ja, also das ganze Gehäuse steht noch. Es gibt nur Fernsehbilder von drinnen, also wie es in der Kathedrale aussieht. Und das ist ziemlich, es ist wirklich verwüstet. Mhm. Aber immerhin, die Höhle steht noch. Man wird das alles wieder aufbauen. Es wird natürlich nicht mehr dasselbe Gebäude sein. Mhm. Nicht? Ich habe gerade eine Reaktion von Ken Follett gelesen. Es ist, als ob jemand gestorben wäre, sagt er.
Mhm, der Autor.
Ja, Das stimmt, ja, ja, genau.
Ja, etwas, ein Gebäude einfach, das ja die Französische Revolution überstanden hat, zwei Weltkriege und was weiß ich nicht noch alles. Ne? Da ist natürlich die Anteilnahme, du hast jetzt eine Reaktion mal geschildert, aber es ist ja, da kommt man ja gar nicht hinterher, die ist ja überwältigend. Nicht nur bei dir in Paris, in Frankreich, auf der ganzen Welt. Da waren die Flammen noch gar nicht gelöscht. Da haben sich auch sofort erste Spender gemeldet. Ne? Also das Geld ist da, um wieder aufzubauen. Ne?
Ja, ja. Ja, ja, es waren zwei Milliardärsfamilien. Die Unternehmerfamilie Pinault vom Kering-Konzern, das ist ein Mode-Accessoires-Unternehmen weltweit agierend, hat heute Morgen 100 Millionen Euro bereitgestellt. Am Vormittag folgte dann der Unternehmer Bernard Arnault nach von der Unternehmensgruppe LVMH. Und diese Gruppe wird 200 Millionen Euro bereitstellen. Inzwischen hat sich auch die Firma oder das Unternehmen Bettencourt gemeldet, die auch 200 Millionen Euro bereitstellt. Das wären jetzt schon eine halbe Milliarde Euro. Also man hat den Eindruck, Geld spielt im Moment ist nicht das größte Problem.
Reicht das denn? Oder was schätzt man da so, was das kosten
wird? Es gibt noch keine Zahlen.
Ne?
Es gibt noch keine Zahlen. Es gibt den Wert, dass es Jahrzehnte dauern wird, die Kirche wieder neu zu bauen, aufzubauen, zu restaurieren, zu reparieren, wie man es will. Und wenn man sich vorstellt, jahrzehntelange Arbeit, das kostet unglaubliches Geld.
Klar, hat ja allein 180 Jahre gedauert, bis das Ding überhaupt mal stand. Ne?
Damals. Na gut, das waren damals auch noch andere Zeiten.
Ja, das 900
mit Geld
Jahre,
ist es auch alleine nicht getan. Was ich kurios und auch irgendwie bewegend fand, war eine Stiftung Francilva, die ich nicht weiter kenne. Ich gebe das jetzt einfach mal so ungeschützt und nicht recherchiert, ich gebe es zu, weiter. Die hat da nämlich 3,5 Millionen Waldbesitzer in Frankreich aufgefordert, für den Wiederaufbau von Notre Dame jeweils eine Eiche zu spenden. Weil doch das Dach aus 1400 Eichen bestand, dieses Dach, was da zu zwei Dritteln zerstört wurde. Das fand ich irgendwie schön und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt Waldbesitzer wäre, wie ich jetzt schaue, welche Eiche ich für Notre Dame nach Paris schicken kann. Bin ich gespannt, ob das auch wirklich welche tun.
Also Solidarität eben von nah und fern und eben auch aus Resteuropa viel, weil eben das auch ein Symbol nicht nur für Paris ist, sondern auch für Europa. Auch das hört man oft.
Unbedingt, unbedingt. Auch was man auch gestern, das gehört zum Thema Solidarität, sehr oft gehört hat, nämlich diesen Vergleich mit den Terroranschlägen vom November 2015 in Paris. Natürlich kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber was ähnlich war oder vielen gestern so vorkam, war diese Stimmung und dieses Gefühl, dass wir müssen jetzt zusammenstehen, um diese Krise, dieses Furchtbare, was da passiert, um das irgendwie aufzufangen und gemeinsam, nur gemeinsam können wir das durchstehen. Dafür gab es gestern doch ein sehr starkes Gefühl. Ich habe es selber, wie gesagt, in diesem einen Bistro, später noch in einem anderen erlebt. Und auch, was man so in den Zeitungen liest, im Radio hört, im Fernsehen sieht, so an Aussagen von Parisern, auch die ganzen Touristen, die Gäste, die in der Stadt sind, sehr oft in die ganz ähnliche Richtung. Also das Gefühl, wir müssen jetzt alle irgendwie zusammenstehen. Nicht je suis Charlie, sondern je suis Notre Dame, so gewissermaßen.
Ja, ist ja schön, wenn zumindest das aus diesem, ja, aus dieser Katastrophe dann doch hängen bleibt. Bei der ja zum Glück niemand verletzt wurde, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja.
Nein, das stimmt nicht ganz. Nee? Ein Feuerwehrmann wurde verletzt und zwei Polizisten wurden leicht verletzt. In dem Gebäude war wohl, als der Brand bemerkt wurde, niemand. Auf jeden Fall gibt es keine weiteren Verletzten, auch Tote auch gleich gar nicht. Aber wie gesagt, ein Feuerwehrmann wurde verletzt und, wie es heißt, zwei Polizisten.
Jürgen, ich danke dir, dass du dir für uns die Nacht um die Ohren geschlagen hast und danke für deine Einschätzung.
Gern.
Stellen wir uns doch mal gemeinsam folgende Situation vor, nicht ganz einfach. Krasse Schmerzen, ständig, die einen nicht schlafen lassen, so schlimm, dass man vielleicht gar nicht aus dem Bett kommt und eine Diagnose, bei der klar ist, auch mit der besten Behandlung ist da nichts zu retten. Und trotzdem, dann zu entscheiden, das Leiden nicht so lange aushalten zu können, das eigene Leben also zu beenden, bleibt wohl eine der schwierigsten überhaupt und eine ethische Frage, die auch unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Justiz immer wieder beschäftigt. Und natürlich auch die Mediziner, die in der Versorgung schwerstkranker Menschen mit der Frage nach Sterbehilfe immer wieder zu tun haben. Oder natürlich auch derjenigen, die zwar keine unheilbare Krankheit haben, aber trotzdem Hilfe beim Sterben möchten. Auch die gibt es ja. Und auf diese so fundamentalen Fragen sollen jetzt Richter und Sachverständige am obersten deutschen Gericht Antworten finden in Karlsruhe. Dabei bzw. davor erwische ich jetzt auch meine Kollegin Gudula Golter. Hallo Gudula.
Hallo, grüß dich.
Da, wo du jetzt bist, vor dem Bundesverfassungsgericht, da werden ja die ganz großen Fragen verhandelt. Und jetzt eben die, ob selbstbestimmtes Sterben ja ein Grundrecht ist sozusagen. Was sagt denn das Gesetz bisher dazu?
Das war immer schon eine rechtlich nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Und eine Sache, die ganz klar ist, ist, die sogenannte aktive Sterbehilfe ist nicht erlaubt. Das ist klar. Es ist auch inzwischen ganz klar, die klassische Palliativmedizin im Normalfall, das heißt, die Hilfe beim Sterben, die eben dazu führt, dass durch die Schmerzmedikation und durch die Linderung des Leidens vielleicht auch das Leben verkürzt wird, das steht nicht unter Strafe. Das sind Dinge, die sich auch jetzt nicht geändert haben. Aber 2015 hat sich eine Sache geändert, die sogenannte geschäftsmäßige Suizidassistenz wurde unter Strafe gestellt. Es ist ja so, dass sich das Leben zu nehmen ist nicht strafbar. Und deshalb war es auch seit 140 Jahren so, dass die Beihilfe zu dieser straflosen Selbsttötung nicht unter Strafe stand. Dann kam aber die Sterbehilfevereine auf, insbesondere Roger Kusch, der frühere Hamburger Justizsenator, hat das in Deutschland propagiert, dass das, was man vorher nur aus der Schweiz kannte, es auch in Deutschland geben sollte. Und es gab einzelne Ärzte, die eben dieses selbstbestimmte Sterben auch mit einer Hilfe, die jemand immer wieder leisten wollte.
Ja, immer wieder leisten, sagst du. Du bist ja genau die Richtige, um sich da eben durch diesen Paragraphendschungel zu kämpfen. Das ist ja wirklich, man merkt es schon, wahnsinnig komplex. Aber du als Rechtsexpertin, was heißt denn da überhaupt geschäftsmäßig? Da geht es ja jetzt nicht erstmal darum, dass da Geld fließen muss.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Das ist nicht gewerbsmäßig, sondern dieses geschäftsmäßig heißt auf Wiederholung angelegt. Das heißt aber nicht, dass man das mehrfach getan haben muss, bevor es strafbar wird, sondern auch das erste Mal kann diese Hilfe strafbar sein, wenn jemand sagt, ich werde es im Zweifel in einer ähnlichen Situation auch wieder tun. Wenn zum Beispiel ein Arzt das als Teil seines Berufsverständnisses sieht, was ja durchaus nicht alle tun, das gibt ja auch Ärzte, die meisten Ärzte werden das wahrscheinlich nicht so sehen. Aber wenn jemand sagt, das ist Teil meiner ärztlichen Tätigkeit, dann bin ich damit eigentlich schon im Geschäftsmäßigen drin. Ausgenommen sind Leute, die dem Sterbewilligen nahestehen, insbesondere Angehörige.
Und jetzt wurde eben, deswegen stehst du da für uns, für diese beiden Tage, jetzt wurde da Verfassungsbeschwerde eingelegt. Es wird verhandelt und unter anderem eben genau dieser Sterbehilfeverein, den du ja gerade genannt hast, rund um Roger Kusch, den Justizsenator, den ehemaligen von Hamburg. Aber der ist ja bei weitem nicht der Einzige. Geklagt wird er auch aus ganz unterschiedlichen Motiven. Aus welchen denn?
Ja, die Leute wollen wirklich etwas Unterschiedliches. Und die Frage ist erst einmal schon mal, wem möchte man möglicherweise helfen? Mhm. Das unterscheidet sich schon sehr zum einen bei Roger Kusch, der für den Verein Sterbehilfe Deutschland jetzt lange von den Richtern befragt wurde und der gesagt hat, das, was ausschlaggebend ist, ist die Autonomie des Sterbewilligen. Das heißt, man versucht herauszukriegen, ob das wirklich der Wille des Menschen ist, was nicht ganz einfach ist. Es muss dann aber nicht sein, dass jemand an einer unheilbaren Krankheit leidet und deshalb völlige Ausweglosigkeit in seinem Leben sieht. Das sieht zum Beispiel ein Arzt, der selber von sich sagt, dass er schon mehrfach Menschen in den Tod auf diese Weise begleitet hat, Medikamente zur Verfügung gestellt hat, sieht es für sich ganz anders, sagt, für seine persönliche Gewissensentscheidung, das sagt nichts über eine rechtliche Bewertung aus, aber für seine persönliche Gewissensentscheidung muss ein Mensch unheilbar krank sein und eben auch an schlimmen Schmerzen leiden und deshalb die Situation als ausweglos ansehen.
Okay, also nicht wie in Belgien zum Beispiel, wo ja auch Menschen, die depressiv sind, das dürfen. Ne? Da gibt es ja eine ganz andere Regeln.
Das ist bei Depressionen natürlich ohnehin immer schwierig, da die Eigenverantwortlichkeit beurteilen zu können. Mhm. Und es ist auch die Frage, wie man versucht, die zu beurteilen. Das ist eine ganz wesentliche Frage, weil der Gesetzgeber, die Mehrheit des Bundestages, die dieses Gesetz erlassen hat, eben auch gesagt hat, die meisten Leute, die einen Sterbewunsch äußern, das ist eigentlich ein Hilferuf. Und es ist nicht wirklich das Erste, was sie wollen, zu sterben, sondern wenn es Möglichkeiten gibt, sie beim Sterben und nicht zum Sterben sterben, zu begleiten durch eine gute Palliativmedizin, durch intensive Betreuung. Deswegen ist diese Frage der Eigenverantwortlichkeit auch so schwer herauszubekommen. Und das läuft nun bei den Sterbehilfevereinen eher über Fragebogen und dann geht eben nochmal ein Psychiater hin oder ein Arzt und überprüft, ob das auch eigenverantwortlich ist. Und da ist es natürlich was ganz anderes, wenn man versucht, jemand intensiv kennenzulernen, die Situation zu bestimmen. Also das sind schon mal unterschiedliche Ansatzpunkte. Und dann gibt es aber auch Palliativmediziner, die auch fürchten, dass eben doch möglicherweise in den Grenzbereichen jetzt eine Strafbarkeit droht für etwas, was sie als Palliativmediziner glauben, machen zu müssen.
Und die haben dann Angst, dass sie was falsch machen. Und ich habe das mal so gelesen als Zitat, da quasi immer bei ihrer Arbeit mit halben Beinen im Gefängnis stehen.
Ja, da sind auch tatsächlich Fragen offen. Also eine Frage ist zum Beispiel das sogenannte Sterbefasten. Mediziner wehren sich gegen den Begriff, aber dass eben jemand einfach nicht mehr isst und nicht mehr trinkt. Ist das überhaupt ein Suizid? Fällt das also da überhaupt drunter? Und die Vertreter des Bundestages, die heute gesprochen haben, haben gesagt, nein. Aber ganz klar ist das nicht. Und auch egal, wie diese Entscheidung hier ausgeht, solche Fragen klarzustellen, wäre eben auch schon ein möglicher Gewinn dieses Verfahrens, das einfach für Unsicherheiten nochmal einfach Erläuterungen und klare Grenzziehungen geschaffen werden.
Da ist ja ganz schön was los bei dir im Hintergrund. Bevor wir da jetzt gegen anschreien, lassen wir vielleicht mal hier den Krankenwagen passieren. Was mich noch interessiert, wie genau diese schwierigen Fragen, die du ja jetzt beschreibst, wie die jetzt in den beiden Tagen vor Gericht geklärt werden soll in dieser Verhandlung. Wie will man sich dem Ganzen nähern?
Was ganz offensichtlich ist, ist, dass die Richter, dass sie ernst nehmen und dass sie wirklich auch sehr offen an die Fragen rangehen. In der Einleitung, als er beschrieben hat, worum es geht, hat Gerichtspräsident Andreas Voskuhle gesagt, wie wir mit dem Tod umgehen, spiegelt unsere Einstellung zum Leben. Das Recht darf hier nicht schweigen. Das ist schon mal wichtig, denn man kann sich ja fragen, ob diese ganz schwierigen Fragen rechtlich überhaupt regelbar sind. Aber man muss sie eben regeln auf die eine oder andere Weise. Jetzt haben bisher die Richter vor allem eben nachgefragt, was passiert da eigentlich? Wo kommen die Medikamente her? Bekommt jemand, der suizidwillig ist und nicht die Hilfe eines Arztes oder eines Sterbehilfevereins bekommt, kommt der möglicherweise an solche Medikamente ran? Was immer das dann heißen mag, wie wird das verabschiedet? Abreicht, werden die Angehörigen auch mit der Medikation alleine gelassen, ohne dass es eine Kontrolle gibt, wie die dann verwendet werden und anderes mehr. Also das ist erstmal eine sehr offene Herangehensweise. Und es wird heute auch nochmal am Nachmittag intensiv um die Frage der Selbstbestimmung gehen. Wie versucht man das einzugrenzen? Was jemand wirklich will und was dessen Menschenwürde, wie er die für sich selber sieht, denn nur der kann das bestimmen. Und morgen wird es dann um die rechtlichen Eingrenzungen gehen und auch das ist nicht ganz einfach. Ist Menschenwürde in erster Linie die Würde jedes Einzelnen, der das für sich entscheiden will? Oder gehört dazu eben auch eine gesellschaftliche Projektion, dass man sagt, wir wollen nicht, dass insgesamt die Gefahr geschaffen wird in einer Gesellschaft, dass vielleicht auch alte Menschen gedrängt werden, diesen Schritt zu gehen. Existiert diese Gefahr überhaupt oder ist das eine Chimäre? Also all solche Fragen rechtlich zu fassen, das versucht man dann morgen.
Jetzt heißen aber zwei Verhandlungstage ja noch lange nicht Urteil und schon gar nicht eine Gesetzesänderung. Siehst du da schon irgendwelche Signale, in welche Richtung es gehen könnte oder überhaupt auch, wie es weitergehen könnte?
Ich habe den Eindruck, dass die Richter hier tatsächlich zwar kritisch, aber sehr offen nachfragen. Daraus ließe sich noch keine Prognose nehmen. Man kann tatsächlich fragen, ob das Gesetzgebungsverfahren hier vielleicht auch eine Rolle spielt für die Frage, wie streng die Richter hier in ihren Bewertungsmaßstäben sind. Denn man muss bedenken, das war ja ein Verfahren ohne Fraktionszwang, wo quer durch die Parteien die Leute sich zu Gruppen zusammengefunden haben, breit, zum Teil emotional, aber mit viel sich bemüht haben, Sachverstand zu sammeln. Da liegt natürlich auch in der Gewaltenteilung für das Verfassungsgericht die Schwelle noch mal höher, da das ganze Gesetz zu kassieren. Das muss aber nicht heißen, dass es nicht Änderungen gibt. Das werden wir erst am Schluss sehen. Aber das ist auf jeden Fall kein Verfahren, wo die Richter sagen könnten, hier hat der Gesetzgeber nicht sauber gearbeitet.
Nochmal ganz kurz für den Laien zum Schluss. Was könnte das heißen in so einem Fall? Wie lange müssen wir da warten, bis es dann ein Urteil gibt?
Wochen bis Monate. Ich schätze eher Monate.
Alles klar. Danke, Gudula. So lange musst du da jetzt erstmal nicht stehen, sondern nur bis morgen. Aber sicherlich wieder, wenn es ein Urteil gibt. Danke dir, ne? Tschüss.
Danke dir. Tschüss.
Das war also schon mal die juristische Einschätzung der Kollegin und Rechtsexpertin eben Gudula Geuter aus Karlsruhe. Aber wir haben es gehört, die Verhandlung am Bundesverfassungsgericht, die geht ja weiter und die Debatte auf jeden Fall auch. Und deswegen geht es in der nächsten Episode dann auch im Gespräch mit einer Palliativmedizinerin oder einem Palliativmediziner. Ich muss mal gucken, wen ich da bekomme, um die ganz praktische Ebene, nämlich was das Thema Sterbehilfe überhaupt im Umgang mit Patientinnen und Patienten bedeutet. Also, Fortsetzung folgt. Danke bis hierhin. Tschüss und bis morgen.